ARD.
Hallo und herzlich willkommen zu dieser Folge von Streitkräfte und Strategien, dem Podcast von NDR Info zum russischen Krieg gegen die Ukraine. Ich bin Stefan Niemann.
Und ich bin Astrid Korall. Heute ist Dienstag, der 3. März. Wir zeichnen diesen Podcast um 12.15 Uhr auf.
Es kann einem schwindlig werden bei all den Schlagzeilen zum Iran-Krieg, Angst und Bange angesichts all der Breaking News aus dem Nahen Osten. Was passiert da gerade, was droht noch und wie soll das alles enden? Das fragen sich viele Hörerinnen und Hörer und es sieht nicht so aus, als würden die Waffen bald schweigen. Donald Trump hat gegenüber CNN in einem Telefoninterview geprahlt, man würde die Iraner ordentlich vermöbeln, es laufe sehr, sehr gut, dank des besten Militärs der Welt. Und dann sagte der US-Präsident noch, Zitat, wir haben noch nicht mal begonnen, sie hart zu treffen, die große Welle hat noch gar nicht stattgefunden, die große kommt erst noch. Zitat Ende. Eine drastische und gleichzeitig vage Drohung, typisch Trump. Viele quält nun die Sorge, der Krieg im Nahen Osten könnte eskalieren und irgendwann auch die europäischen NATO-Staaten hineinziehen, anderslautenden Beschwichtigungen zum Trotz. Gleichzeitig fällt es vielen schwer, eine eigene Haltung zu diesem Krieg zu finden und zu formulieren. Das spiegelt sich in den zurückhaltenden Reaktionen etlicher Staats- und Regierungschefs in Europa. Sie wissen, die Angriffe der Israelis und US-Amerikaner auf den Iran sind völkerrechtswidrig, aber sie treffen eben auch ein mörderisches Regime, das Andersdenkende im Land seit Jahrzehnten gnadenlos unterdrückt, einkerkert oder wie bei den jüngsten Protesten zu Abertausenden auf offener Straße erschießt. Über Generationen haben die Mullahs Terrororganisationen wie die Hamas, die Hisbollah und auch die Houthi mit Geld und Waffen unterstützt, vor allem gegen den Erzfeind Israel in den Kampf geschickt. Dennoch gilt auch für den Iran das Völkerrecht. Dazu sagt Bundeskanzler Friedrich Merz,
wir sehen das Dilemma, dass mit völkerrechtlichen Maßnahmen und Schritten, die wir in den letzten Jahrzehnten immer wieder auch versucht haben, gegen ein Regime, das atomar aufrüstet und das eigene Volk brutal unterdrückt, offensichtlich nichts zu bewirken ist.
Stefan, und man darf gespannt sein, ob und wie der Bundeskanzler dieses Dilemma im Weißen Haus thematisiert, wenn er in diesen Tagen Donald Trump, nämlich genau dort im Weißen Haus in Washington, trifft.
Ja, so oder so, eine entscheidende Rolle spielen die Europäer bei diesem Krieg nicht. Wir schauen gerade zu, wie die Angriffe der Israelis und Amerikaner auf das iranische Regime weitergehen, holen unsere gestrandeten Landsleute aus den gefährdeten Golfstaaten zurück und hoffen, dass der Schiffsverkehr in der Straße von Hormus nicht zu lange beeinträchtigt wird, die Spritpreise nicht explodieren. Die größte Sorge aber gilt den Menschen im Iran, die hoffen, nach diesem Krieg endlich frei von Unterdrückung leben zu können, Astrid.
Noch allerdings ist völlig unklar, wie es im Iran jetzt weitergeht nach dem Tod des obersten Führers Khamenei. Und im Moment, muss man leider auch sagen, sieht es nicht danach aus, dass sich die Hoffnungen der Menschen, die sich so sehr einen Regimewechsel wünschen, eine Demokratisierung ihres Landes, dass sich diese Hoffnungen auch erfüllen.
Das US-Militär hat eine erste Bilanz der Angriffe vom Wochenende gezogen und laut Pentagon habe man in den ersten 48 Stunden mehr als 1250 Ziele angegriffen. Was zählt da alles dazu, Astrid?
Es wurden vor allem die militärischen Ziele bekannt gegeben. Das waren Führungs- und Kommandozentralen im Iran, Stellungen für ballistische Raketen sowie Schiffe und U-Boote. Der Generalstabschef Dan Kane hat am Montag auch verkündet, dass die USA iranischen Luftraum unter ihre Kontrolle gebracht hätten. Und nach Angaben des US-Militärs hat die iranische Führung auch keine Schiffe mehr im Golf von Oman. Dazu das Zitat, das iranische Regime habe jahrzehntelang die internationale Schifffahrt im Golf von Oman schikaniert und angegriffen und diese Zeiten seien nun vorbei. Allerdings ist nicht klar, wie viele Kriegsschiffe der Iran außerhalb des Golfs von Oman noch hat.
Und das militärische Aufgebot der USA im Nahen Osten, das ist so groß wie seit der Invasion des Irak vor 23 Jahren nicht mehr. Wir wissen, dass zwei Flugzeugträger in der Region sind. Was ist noch bekannt?
Das zuständige US-Zentralkommando, das hat eine Liste veröffentlicht, in der es eben nicht nur diese eben erwähnten Ziele benennt, sondern auch, welche militärische Ausrüstung man einsetzt. Und dort sind unter anderem Tarnkappenbomber vom Typ B-2 Spirit verzeichnet, ausgestattet laut US-Militär mit 2000 Pfund Bomben. Dazu stehen aber auf der Liste auch Kampfflugzeuge anderer Typen, Tomahawk, Marschflugkörper, Drohnen, Mehrfachraketen, Aufklärungsflugzeuge und. Das ist eine sehr umfangreiche Liste, die, wie es heißt, aber noch nicht mal vollständig ist. Als Leser wird man dann darauf hingewiesen, dass die Operation auch Spezialfähigkeiten umfasst, die wir nicht aufführen können. Es gibt Berichte, wonach die US-Armee auch neue Waffen im Iran einsetzt. Analysten vermuten zum Beispiel, dass auf Bildern eine Precision Strike Missile zu sehen ist. Das ist eine ballistische Kurzstreckenrakete, die erst seit 2024 im Dienst der US-Armee ist und jetzt von einem Mehrfachraketenwerfer abgefeuert worden sein soll. Und es seien auch Lucas-Kamikaze-Drohnen zum Einsatz gekommen. Das ist eine Kopie der iranischen Shahed-Drohne. Die USA hätten also den Iran sozusagen mit eigenen Mitteln angegriffen. Was auf der Liste sonst noch aufgeführt ist, sind Patriot und Thaad, Raketenabwehrsysteme, um ankommende iranische Drohnen und ballistische Raketen zu bekämpfen. Solche Systeme haben die USA zum Beispiel auch im 12-Tage-Krieg gegen den Iran im vergangenen Jahr verwendet. Und auch in der Ukraine, das ist ja bekannt, werden Abfangraketen aus US-Beständen eingesetzt. Und deshalb haben Experten berichten zufolge jetzt die Sorge, dass den USA möglicherweise wichtige Munitionsvorräte ausgehen könnten, wenn der Iran seine Vergeltungsangriffe über längere Zeit fortsetzt, weil man mehr Waffen verbraucht, als neue produziert werden. Donald Trump, den ficht das aber offenbar nicht an. Er hat erklärt, die USA hätten nahezu unbegrenzte Waffen- und Munitionsvorräte.
Ja, auch das typisch Trump. Die erste militärische Zwischenbilanz hast du ja eben schon beschrieben. Welche Ziele stehen denn jetzt noch im Visier von Israel und den USA?
Das sind weiterhin die militärische Infrastruktur nach Angaben der US-Streitkräfte. Sie haben auch Kommandoposten der iranischen Revolutionsgarden zerstört. Das israelische Militär hat in der Nacht zu Dienstag unter anderem die Zentrale des staatlichen Rundfunks in Teheran angegriffen und laut der israelischen Armee wurden auch das Präsidentenbüro und Sicherheitsratsgebäude in Teheran getroffen. Auf der anderen Seite schlägt der Iran weiter zurück, will seine Angriffe noch ausweiten. Auch die Revolutionsgarden haben Zahlen bekannt gegeben. Seit Beginn des Krieges habe man hunderte ballistische Raketen und mehr als 700 Drohnen auf Ziele in Israel sowie auf US-Militärstützpunkte in der Golfregion abgegeben, hieß es. Länder wie Saudi-Arabien und Katar haben allerdings auch Drohnenangriffe auf Raffinerien, auf Öl- und Gasförderung verzeichnet, also auf eine sehr empfindliche Stelle, nämlich die Energieinfrastruktur, die ja sehr wichtig ist, womit, so zumindest die Einschätzung von Analysten, der Iran versucht, den Druck auf die Golfstaaten zu erhöhen, die USA und Israel zu einem Waffenstillstand zu bewegen.
Etliche Golfstaaten sind also betroffen oder besser gesagt wurden buchstäblich getroffen. Dann hat sich auch noch eine neue Front eröffnet. Welche?
Im Libanon. Die Hisbollah-Miliz, die den Iran bekannterweise unterstützt, hat Israel zunächst angegriffen als Vergeltung für den Tod Khamenei's, woraufhin dann Israel mit Angriffen auf den Süden des Libanons auf Hochburgen der Terrororganisation geantwortet hat. Das bedeutet im Prinzip, das ist das Ende des Waffenstillstands, der eigentlich seit November 2024 gilt. Auch Libanons Regierung hat darauf reagiert, hat sich von der Hisbollah maximal distanziert und deren militärische Aktivitäten für illegal erklärt. Dadurch hat sich der Status der Hisbollah von einer teilweise geduldeten Widerstandsbewegung zu einer verbotenen Organisation gewandelt. Und Stefan, dies noch, wir sehen auch eine Ausweitung des Krieges auf europäisches Gebiet, konkret auf britische Luftwaffenstützpunkte auf Zypern. Auf einem ist nämlich am Montag eine Drohne eingeschlagen, die soll vom Typ Shahed gewesen sein, die hauptsächlich vom Iran produziert wird. Auch das hat Folgen, darauf kann ich aber später gerne auch nochmal eingehen.
Schauen wir nochmal auf US-Präsident Trump. Der hat sich ja erstaunlich lange mit einem Gang vor die Presse zurückgehalten. Er hatte nur einzelne Interviews gegeben, Videobotschaften verschickt, sich am Montag aber dann dezidierter geäußert, genau wie seine Minister Rubio und Hegseth.
Genau, und dabei fällt auf, dass sich manche Aussagen zum Teil widersprechen. Man muss da wirklich sehr genau hinhören. Donald Trump hat jedenfalls versucht, den Krieg zu rechtfertigen, und er hat einige Behauptungen aufgestellt, die sich für uns einfach schlecht verifizieren lassen. Zum Beispiel hat er gesagt, dass der Iran schon bald in der Lage gewesen wäre, mit seinen Raketen US-Territorium zu treffen.
Das Regime verfügte bereits über Raketen, die Europa und unsere Stützpunkte im Ausland erreichen konnten, und hätte bald Raketen gehabt, die unser schönes Amerika erreichen konnten. Der Zweck dieses schnell wachsenden Raketenprogramms bestand darin, die Entwicklung ihrer Atomwaffen zu schützen und es jedem außerordentlich schwer zu machen, sie daran zu hindern, diese von uns streng verbotenen Atomwaffen herzustellen. Wir waren diejenigen, die sich beschwerten. Wir waren diejenigen, die wollten, dass es aufhört. Aber alle standen hinter uns. Sie hatten nur nicht den Mut, es zu sagen.
Trump hat auch das iranische Atomprogramm als klare Bedrohung für Amerika dargestellt. Das alles ist eine Linie, der nicht alle folgen wollen. Der demokratische Kongressabgeordnete Jeffries beklagte zum Beispiel im US-Fernsehen, dass die US-Regierung nichts vorgelegt habe, was das Geschehene rechtfertige. Man suche weiterhin nach Geheimdienstinformationen, die darauf hindeuteten, dass der Iran zu einem Angriff auf die Vereinigten Staaten bereit war. Es gebe auch keine Anzeichen dafür, dass der Iran sein Atomprogramm wieder aufgenommen hat, und keine Anzeichen, dass er bereit war, die Vereinigten Staaten präventiv anzugreifen. Also die Diskussion in Washington ist auf jeden Fall im vollen Gange.
Und erinnert mich ein bisschen an die Diskussion damals, als es um die Rechtfertigung des Irakkrieges ging und die Frage, ob wirklich Massenvernichtungswaffen gehortet werden von Saddam Hussein.
Als ein weiteres Ziel dieses Angriffes vom vergangenen Wochenende war ja auch immer der Regimewechsel im Iran genannt worden, auf den, wir hatten es eben auch schon mal gesagt, auch viele Iranerinnen und Iraner hoffen. US-Vizepräsident Vance hatte aber das jetzt nach hinten gestellt. Es sei das vorrangige Ziel von Trump, dass der Iran niemals in den Besitz einer Atomwaffe gelange. Dafür, so hat er es gesagt, sei es letztendlich nebensächlich, was mit der Führung in Teheran passiere. Erstaunlich ist noch eine neue Begründung, die man aus den USA zu dem Krieg hört, nämlich die, dass Israel den Iran auch ohne die USA angegriffen hätte. Nach Angaben von Israels Premier Netanyahu war der Angriff ja nach eigenen Aussagen unumgänglich. Und dazu hat US-Außenminister Rubio Folgendes gesagt.
Wir wussten, die Israelis würden handeln. Wir wussten, dass dies zu einer iranischen Attacke gegen amerikanische Truppen führen würde. Und wir wussten, wir hätten höhere Verluste gehabt, wenn wir nicht präventiv gegen die Iraner vorgegangen wären.
Das hört sich ja fast so an, als ob Israel mit seinen Angriffsplänen die USA unter Druck gesetzt haben. Zumindest gibt es dort nun noch eine weitere Diskussion, nämlich darüber, wer eigentlich die Außenpolitik bestimmt.
Ja, und die Frage ist natürlich auch, wie groß die Unterstützung in der Heimat für Trump ist, also unter seiner MAGA-Bewegung, aber auch unter der Gesamtbevölkerung, vor allem wenn auch immer mehr US-Soldaten sterben und dann irgendwann Särge nach Hause zurückkehren. Bislang sind es 6, aber in der US-Administration rechnet man damit, dass es mehr Opfer werden könnten. Und die Zustimmung vom US-Kongress, die steht ja auch weiterhin aus. Wie lange glauben die USA denn, dauert dieser Krieg?
Donald Trump hat mal von 4 Wochen gesprochen, hat am Montag aber auch erklärt.
We're already substantially ahead of our.
Wir sind unseren Zeitprognosen bereits deutlich voraus, aber egal wie lange es dauert, es ist in Ordnung. Was auch immer nötig ist, wir werden immer, und das haben wir von Anfang an getan, 4 bis 5 Wochen veranschlagen. Aber wir sind in der Lage, weit darüber hinauszugehen. Wir werden es tun, egal was heute gesagt wurde. Man sagte, naja, wenn der Präsident es danach wirklich schnell machen will, wird er sich langweilen. Ich langweile mich nicht. Daran ist nichts Langweiliges. Daran ist nichts langweilig.
Allerdings, Stefan, tue ich mich schwer, wenn der US-Präsident eine Zeitangabe macht, da wirklich viel drauf zu geben. Zu wankelmütig hat er sich immer wieder gezeigt und solche Zeitangaben waren ja auch häufig Schall und Rauch. Denn Kane, der Generalstabschef, hat erklärt, das sei kein Einsatz, der nach einer Nacht abgeschlossen ist. Es werde einige Zeit in Anspruch nehmen, um alle militärischen Ziele zu erreichen.
Assad, wir hatten hier am Sonntag in unserer Sonderfolge schon über die gemeinsame Reaktion von Deutschland, Frankreich und Großbritannien gesprochen, die klargemacht haben, dass sie nicht an den Militärschlägen beteiligt waren. Der Iran müsse militärische Schläge sofort beenden. Es folgte dann aber noch eine weitere Erklärung, die für Diskussionen sorgte hier.
Ich zitiere mal aus dieser Erklärung, da stand nämlich drin, wir werden die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um unsere Interessen und die unserer Verbündeten in der Region zu verteidigen. Dies könne potenziell auch, falls notwendig, das Ermöglichen von verhältnismäßigen militärischen Defensivmaßnahmen einschließen, um die Fähigkeit des Iran, Raketen und Drohnen abzufeuern, an der Quelle zu zerstören. Zitat Ende aus dieser gemeinsamen Erklärung Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens. Das sind Sätze, die zu Spekulationen geführt haben, dass Deutschland sich möglicherweise am Krieg beteiligen könnte. Die Bundesregierung hat sich daraufhin geäußert. Auch Außenminister Johann Wadephul, der hat im ZDF-Heute-Journal klargestellt,
für Deutschland ist vollkommen klar, wir beteiligen uns in keiner Weise an dieser Auseinandersetzung. Wir stellen auch keine militärischen Fazilitäten dafür zur Verfügung. Das ist vollkommen klar.
Das heißt, auch für Deutschland geht es beim militärischen Engagement nur um die Selbstverteidigung von Bundeswehrsoldaten in der Nahostregion. Rund 500 sollen dort aktuell stationiert sein.
Bei der Unterstützung für die USA und Israel gehen ja andere Länder weiter, wenn auch nicht unbedingt zur vollen Zufriedenheit von Donald Trump, oder?
Es gab da tatsächlich einen verbalen Schlagabtausch mit Großbritanniens Premier Starmer, der übrigens mit Bezug auf das Völkerrecht gezögert hatte, den USA zu erlauben, für Angriffe auf den Iran britische Stützpunkte zu nutzen. Er hat dann doch grünes Licht gegeben, allerdings mit einer Einschränkung, nämlich dass die USA die Stützpunkte nur für Verteidigungszwecke nutzen dürfen. Das war ein Zögern, das Trump sehr erbost hat. Starmer hat sich aber verteidigt. Sehr deutlich gucken wir noch auf ein anderes Land, ist in dem Zusammenhang Spaniens Linie. Dort sagt die Regierung, die USA dürfen die Militärbasen in Andalusien nicht für Angriffe auf den Iran nutzen. Und hören wir mal rein, wie Ministerpräsident Pedro Sánchez das begründet hat.
Es ist möglich, gegen ein verabscheuungswürdiges Regime zu sein, wie es die spanische Gesellschaft insgesamt gegenüber dem iranischen Regime ist, und gleichzeitig gegen eine ungerechtfertigte, gefährliche militärische Intervention zu sein, die außerhalb des Völkerrechts liegt. Man muss gegen einen Krieg sein, der ohne die Zustimmung des US-Kongresses oder des Sicherheitsrats der Vereinten Nationen begonnen wurde und, wie ich bereits sagte, gegen das Völkerrecht verstößt. Und es gibt immer Raum für eine Verhandlungslösung, anstatt sich von der Verwüstung durch Waffen als einzigem möglichen Ergebnis mitreißen zu lassen.
Deutliche Kritik also von Spaniens Premier an der Linie der US-Regierung. Die USA haben auch reagiert, Israel auch und wie zu erwarten mit scharfer Kritik.
Ja, und nach dem Vorfall auf dem britischen Stützpunkt hat Zypern zwar nicht die kollektive Verteidigungsklausel der EU aktiviert, aber es bekommt Unterstützung aus Griechenland. Das hat 4 F-16 Kampfflugzeuge auf die Insel geschickt und in den kommenden Tagen werden 2 griechische Fregatten auf Zypern erwartet, ausgestattet mit modernen Luft- und Drohnenabwehrsystemen. Könnte es passieren, Astrid, dass so doch noch ein NATO-Land angegriffen wird irgendwie?
Außenminister Wadephul hat das nicht ausgeschlossen. Er hat erklärt, dass diese Gefahr bestehe. Und natürlich stellen sich viele dann die Frage, was passiert eigentlich, wenn zum Beispiel das NATO-Mitglied Türkei angegriffen würde und sich dann auf die Beistandsklausel, also auf Artikel 5, berufen würde. Im exklusiven Interview mit dem ARD-Studio Brüssel ist NATO-Generalsekretär Rutte danach gefragt worden und er hat versucht zu beschwichtigen.
Es gibt absolut niemanden, der glaubt, dass die NATO hier involviert sein wird. Es geht um den Iran, die Golfregion, all das liegt Krieg außerhalb des NATO-Gebietes. Und wenn es um NATO-Gebiet selbst geht, bleiben wir wachsam und stellen sicher, dass das gut geschützt ist. Unsere militärische Führung ist da dran. Ich stehe in ständigem Kontakt mit ihnen.
So viel zur Reaktion der NATO. Was hört man eigentlich aus Russland, Astrid?
Wladimir Putin hatte ja die Tötung Chamineis scharf kritisiert und sich dabei auf das Völkerrecht bezogen, was zynisch klingt, wenn man an den nun im fünften Jahr stattfindenden Krieg gegen die Ukraine denkt. Putin fordert, den Konflikt im Iran diplomatisch zu lösen, und er hat sich als potenzieller Vermittler ins Spiel gebracht. Er hat mit Vertretern der Golfstaaten telefoniert, ihnen Hilfe angeboten und laut dem Kreml auch vorgeschlagen, die russischen Beziehungen zum Iran zu nutzen, um die Lage zu stabilisieren. Fakt ist, Iran könnte der zweite große Verbündete nach Venezuela in diesem Jahr werden, den Moskau verliert. Andererseits könnte Russland von diesem Krieg profitieren, nämlich von dem steigenden Ölpreis. Ob es dazu kommt, das wird allerdings davon abhängen, wie lange dieser Krieg dauert, wie lange auch die Blockade der Straße von Hormus anhält. Also da wird man abwarten müssen.
Und wie reagiert die Ukraine auf den Krieg im Nahen Osten?
Du und Anna, ihr hattet ja schon über die Haltung von Selenskyj berichtet am Sonntag in der Sonderfolge. Selenskyj hat mittlerweile praktische Unterstützung angeboten, denn die Ukraine hat ja bereits leidvolle Erfahrungen mit den iranischen Shahed-Drohnen machen müssen.
Die Lage im Nahen Osten zeigt, wie schwierig es ist, einen hundertprozentigen Schutz vor Raketen und Shahed-Drohnen zu gewährleisten. Selbst in den Golfstaaten, die über fortschrittlichere Luftabwehrsysteme verfügen als die, die uns bisher von unseren Partnern zur Verfügung gestellt wurden, und das in größerer Zahl, werden nicht alle ballistischen Raketen abgefangen. Es gibt auch Shaheds, die die Luftabwehr in der Region nicht gestoppt hat. Jeder kann nun sehen, dass unsere Erfahrung im Verteidigungsbereich in vielerlei Hinsicht unersetzlich ist. Wir sind bereit, diese Erfahrung zu teilen und den Nationen zu helfen, die der Ukraine in diesem Winter und während dieses Krieges geholfen haben.
Übrigens befürchtet Selenskyj auch, dass, wenn die Munition der USA im Iran tatsächlich knapp würde und der Krieg lange dauert, dass sich das auch auf die ukrainische Luftabwehr auswirkt, also dann auch Folgen für den Krieg gegen die Ukraine hat. Unabhängig davon setzt der ukrainische Präsident darauf, dass die geplanten Verhandlungen mit Russland diese Woche in Abu Dhabi stattfinden werden, hat allerdings auch Ausweichorte ins Spiel gebracht. Die Türkei oder die Schweiz kommen für ihn in Frage, falls es zu solchen Verhandlungen diese Woche kommen sollte, unabhängig vom Krieg im Iran.
In der Ukraine selbst gehen die russischen Angriffe ja weiter, und dazu gibt es neue Zahlen.
Die Nachrichtenagentur AFP hat basierend auf ukrainischen Militärdaten Daten veröffentlicht. Demnach hat Russland im Februar 288 nächtliche Raketenangriffe geflogen. Das seien so viele wie seit 3 Jahren nicht mehr. Präsident Selenskyj hat auch erklärt, in den 3 Wintermonaten haben die Russen mehr als 14.670 Lenkbomben, knapp 740 Raketen und fast 19.000 Angriffsdrohnen auf die Ukraine abgefeuert. Und trotzdem, hat er gesagt, hätten die Ukrainer diesen schwierigen Winter überstanden.
Und wir haben uns davon ein Bild gemacht, Kai Küstner und ich. Der Krieg gegen die Ukraine, die Eskalation im Nahen Osten. Vor diesem Hintergrund hat Frankreichs Präsident Macron am Montag eine neue, schon länger erwartete Nuklearstrategie veröffentlicht. Das war mit gewisser Spannung erwartet worden, Astrid, weil das Thema auch Deutschland tangiert. Stichwort europäischer Schutzschirm. Jetzt soll Zusammenarbeit ausgebaut werden. Wie soll das gehen, genau?
Emmanuel Macron, das vorweggeschickt, ist ja derjenige, der in der EU schon lange am lautesten ruft, dass es mehr europäische Eigenständigkeit braucht, dass Europa seine Sicherheit selbst in die Hand nehmen muss. Und er hat nun erklärt, um frei zu sein, muss man gefürchtet werden. Jetzt, so sein Plan, soll das französische Atomarsenal das erste Mal seit Jahrzehnten aufgestockt werden. Um wie viel genau, das will er nicht verraten. Nach Angaben des schwedischen Friedensforschungsinstituts SIPRI verfügt Frankreich derzeit über 290 atomare Sprengköpfe. Die USA und Russland, das zum Vergleich, haben jeweils mehr als 5000 Sprengköpfe. Macron hat außerdem gemeinsame Militärübungen mit Deutschland und 7 weiteren Staaten angekündigt und er hat über eine mögliche Stationierung französischer Kampfflugzeuge mit Atombomben in anderen europäischen Ländern gesprochen. Auch da hat er keine Details genannt. Er hat aber Deutschland als Schlüsselpartner bezeichnet. Das alles, denke ich, kann man sagen, sind erste kleine Schritte zu einem europäischen Schutzschirm, wobei Macron genau weiß, dass es da auch große Bedenken gibt. Er hat deshalb auch betont, das sei keine Konkurrenz zur nuklearen Teilhabe der NATO, sondern eine perfekte Ergänzung. Das geht sicherlich auch in Richtung Deutschland, denn so wie Außenminister Wadefuhl klargemacht hat, die Bundesregierung, die vertraut trotz aller Differenzen auf den nuklearen Schutzschirm der USA.
Diesen abzulösen, das ist keine ernsthafte Frage, die sich in nächster Zeit stellt. Trotzdem ihn zu ergänzen durch eine gemeinsame Abschreckung, die wir europäisch organisieren, das ist die Frage, die wir jetzt besprechen und später vielleicht auch mal in konkrete Maßnahmen überführen.
Später mal. Stefan, das klingt jetzt nicht so, als ob das alles so schnell umgesetzt wird.
Danke, Astrid, für deinen ausgeruhten Blick auf diese neue Entwicklung und auf eine ziemlich unübersichtliche Lage. Es gibt viel zu erklären und einzuordnen. Deshalb haben wir uns einen ausgewiesenen Iran-Kenner eingeladen. Cornelius Adebar ist selbstständiger Politikberater und Analyst bei der Deutschen Gesellschaft für Auswärtige Politik. Er hat etliche Jahre in Teheran gelebt, auch in Washington D.C. Willkommen bei Streitkräfte und Strategien.
Danke, Herr Niemann, freue mich.
Herr Adebar, Sie sind ein sachkundiger Mann, vernunftgeleitete Analysen sind Ihr Metier, aber auch ein kluger Kopf kann ja Gefühle haben. Was haben Sie empfunden in dem Augenblick, als Sie von den israelisch-amerikanischen Angriffen auf den Iran gehört haben und dann vom Tod Khameneis?
Also der Angriff als solche hat natürlich erst einmal auch eine gewisse Bestürzung hervorgerufen. Es war nicht ganz unerwartet, aber es war natürlich so, dass man damit rechnen musste, dass die Amerikaner und die Israelis hier zu militärischem Vorgehen wieder zurückkommen. Es hatte ja letzten Sommer bereits begonnen. Das ist so ein bisschen das Setting, in dem das alles stattgefunden hat. Aber die Überlegung, wo soll das jetzt hinführen? Was genau bezwecken Israel und die USA? Wie gut können sie ihre Ziele denn überhaupt erreichen? Das war natürlich schon auch sehr stark im Vordergrund und die Lage der Menschen im Land, die ja gerade erst noch zu Jahresbeginn in massiven Protesten und mit noch größerer Gewalt niedergeschlagen ihren Unmut kundgetan haben, dass sie dieses Regime eigentlich loswerden wollen. Und ob denen jetzt nun eine solche Militärintervention hilft, das waren so die Dinge, die mir durch den Kopf gegangen sind.
All das beleuchten wir gleich in Ruhe. Vorher wollen wir noch einmal auf das eingehen, was US-Präsident Trump und Israels Ministerpräsident Netanyahu als Begründung für die Angriffe auf das Regime in Teheran angeführt hatten. Eine unmittelbare Bedrohung durch die Raketenarsenale und eine unmittelbare Bedrohung durch das Atomprogramm. Hat Sie das überzeugt?
Überzeugt hat es mich nicht und da bin ich auch nicht der Einzige. Es gibt viele auch in den USA, in der Politik, in der Wissenschaft, die sich das angeschaut haben und gesagt haben, zum einen hatte Präsident Trump ja im letzten Sommer verkündet, das Nuklearprogramm sei obliterated, also am Boden zerstört. Gleichzeitig wurde bis zum Freitag, bis den Tag vor dem Beginn dieser Angriffe, wurde ja noch mit Iran verhandelt. Da hatte der omanische Vermittler von Fortschritten gesprochen. Also es war jetzt nicht erkennbar, warum genau zu diesem Zeitpunkt jetzt ein Angriff stattfinden müsse, warum die Bedrohung jetzt so akut sei, dass ein militärisches Eingreifen gerechtfertigt ist. Es hat vielleicht dann, und das geht auf Ihre erste Frage auch ein bisschen zurück, damit zu tun, dass es eine Gelegenheit gab, den obersten Führer Ali Khamenei zu töten, dass das den Ausschlag gegeben hat, warum Israel und die Amerikaner dann diese Angriffe begonnen haben. Das ist jetzt nicht die Begründung, die man nach außen hört, aber das ist das, was so langsam durchsickert, was mit tatsächlich eine der Motivationen gewesen sein soll.
Motivation nennen, sagen Sie, Plural. Tatsächlich widersprechen sich ja auch die Minister Trumps in ihren Begründungen für die Angriffe auf den Iran. Kann es sein, dass es auch innenpolitische gewesen sein könnten? In den USA, aber auch in Israel. Netanyahu stellt sich ja zur Wiederwahl.
Also grundsätzlich ja, beide agieren natürlich auch mit Blick auf ihre eigene Machtbasis, auf ihre eigene, in beiden Fällen wohl auch Legacy, also das Erbe, was sie einmal antreten. Und da gilt natürlich für Netanyahu. Netanyahu redet seit Jahrzehnten davon, dass die größte Bedrohung Israels, das sei nicht die Palästinenser, das sei nicht die Hezbollah, sondern das sei eben Iran. Das ist für ihn ein Mantra. Und dass er nach dem 7. Oktober, also nach dem Sicherheitsversagen seiner Regierung, was eben die Angriffe der Hamas auf Israel möglich gemacht hat, dass er sich danach jetzt wieder hochgekämpft hat, dass er jetzt derjenige ist, der Erfolg ist noch nicht ganz sicher, aber er hat zumindest eben schon mal Ali Khamenei ausgeschaltet. Das ist für ihn sicher ein großer Erfolg, das, also persönlich, aber eben auch politisch und dann vielleicht für die Geschichtsbücher. Das wird sein Kalkül gewesen sein. Wir erfahren eben, wie sehr Israel auch in den vergangenen Wochen und Monaten darauf gedrängt hatte, noch einmal militärisch gegen Iran vorgehen zu können. Also sie können das auch eigenständig entscheiden, aber sie wollten es eben mit den Amerikanern zusammen machen. Da war das Raketenprogramm das Hauptargument, dass eben grundsätzlich das iranische Raketenprogramm, was Israel bedroht und bedrohen kann und was die Iraner natürlich nach dem Krieg im letzten Sommer auch wieder aufgebaut haben. Also da kommt einiges zusammen, eine reale Bedrohung, latent zumindest, akut scheint es mir nicht gewesen zu sein, aber vor allen Dingen das Bedürfnis, diesen Feind, den erklärten Feind Iran endlich auslöschen zu können.
Weil Donald Trumps zweite Amtszeit ja von außenpolitischen Abenteuern und völkerrechtswidrigen Alleingängen geprägt ist, nehmen ja viele automatisch an, die Amerikaner seien die treibende Kraft bei dem Angriff auf den Iran gewesen. Das klingt jetzt aber eher so, als würden sie Israel in der treibenden Rolle sehen.
Also das ist der Eindruck, der sich über die vergangenen Monate verfestigt hat. Präsident Trump hätte ja eigentlich auch nach dem Krieg im vergangenen Sommer Grund gehabt zu sagen, er hat alle seine Ziele erreicht, er hat auch genau das getan. Er hatte mit der Entführung von Maduro in Venezuela zu Beginn des Jahres einen Coup gelandet, der aber eben ein sehr klar umrissenes Ziel hatte, der eben auch genau nicht auf einen Regimewandel in dem Land selber abgezielt hat, sondern eben im Platzlassen der Strukturen, der Herrschaftsstrukturen, in dem einfach die Vizepräsidentin zur Präsidentin aufrückt. Das ist jetzt mit Iran ganz anders gelagert. Das weiß er vermutlich auch. Er hat sich trotzdem dafür entschieden, weil er vielleicht eben auch diese Chance sah, auch für sich wieder zu sagen, ich bin derjenige, der dieses islamische Regime, die Islamische Republik in die Knie zwingt. Kein Präsident vor mir hat es sich getraut, den obersten Führer direkt auszuschalten. Er hatte die Gelegenheit, darauf haben eben die CIA-Erkenntnisse hingedeutet. Er hatte diese Gelegenheit und er hat sie genutzt. Das ist etwas, mit dem er sich selber als einen großen Präsidenten definiert. Was danach kommt, fürchte ich, wird ihn dann am Ende nicht mehr so sehr interessieren, weil Iran ja dann auch weit weg ist und die Probleme, die vielleicht aus einem längeren Militäreinsatz entstehen, die haben ihn in dem Moment nicht interessiert, als er die Entscheidung getroffen hat.
Wir hören unter anderem aus Washington, auch der saudische Kronprinz und Premierminister Mohammed bin Salman soll Trump zum Angriff auf den Erzfeind gedrängt haben. Halten Sie das für wahrscheinlich und wenn ja, mit welchen Motiven?
Also zumindest kann ich dieser Berichterstattung jetzt nichts entgegensetzen. Es passt nicht ganz in das Bild, was wir sonst von den arabischen Staaten bekommen haben, die nämlich tatsächlich in großer Sorge über einen Militärschlag der Amerikaner sind. Es hat sich ja angedeutet, Trump hatte besagte Armada zusammengezogen, hat immer wieder mit einem Militäreinsatz gedroht, falls das Verhandlungsergebnis, also in den Nukleargesprächen mit Iran, falls das nicht zu seiner Zufriedenheit sei. Und die Sorge der meisten arabischen Staaten ist genau das, was jetzt eintritt. Eben Zerstörung auf der einen Seite, also Angriffe auch auf Infrastruktur, nicht nur auf die US-Militärbasen, sondern auch auf Ölinfrastruktur, auf Tourismus und neben den materiellen Schäden sozusagen der Image-Schaden, der vielleicht aus mancher Herrschersicht dort viel größer ist, eben dass die Länder wie Vereinigte Arabische Emirate, Katar haben vor ein paar Jahren dort eine Fußball-Weltmeisterschaft gesehen. Damit war ja auch die Idee verbunden, dass diese Länder jetzt prosperierend sind, modern, dass die eben im Weltmaßstab gesehen werden wollen und nicht als hinterwäldlerisch immer wieder in Kriegen verfallen. Und das ist so ein bisschen das, was die Sorge der arabischen Region auch ganz konkret macht. Also die Tatsache, dass die Straße von Hormuz jetzt blockiert ist oder zumindest damit gedroht ist, sie auch effektiv zu blockieren. Effektiv ist der Schiffsverkehr unterbrochen, die Ölpreise steigen. Das sind alles Dinge, diese Krisenszenarien, die für die Staaten der arabischen Region überhaupt nicht wünschenswert sind.
Sprechen die aus Ihrer Sicht mit einer Stimme und sind die sich auch wirklich einig im Unterstützen der US-Amerikaner, auch mit Hinblick auf die Militärbasen? Die sind doch nicht überall unumstritten, oder?
Das ist richtig und jeder Staat dort hat auch seine eigenen Interessen. Wir haben gerade in den letzten Wochen und Monaten eine verschärfte Rivalität zwischen eben Abu Dhabi, also Vereinigte Arabische Emirate, und Riyadh, Saudi-Arabien, gesehen. Da ging es um den Konflikt in Jemen, wo beide Staaten vor einigen Jahren gemeinsam einen Krieg begonnen haben gegen die Houthis, sich mittlerweile zerstritten haben und unterschiedliche Fraktionen in diesem Bürgerkrieg unterstützen. Die sitzen auch auf unterschiedlichen Seiten, wenn es um Kriege in Sudan beispielsweise geht oder in Äthiopien. Das sind sozusagen regionale Machtinteressen, die da durchaus unterschiedlich ausgeprägt sind. Was sie tatsächlich eint, ist das Verlassen auf amerikanischen Schutz weitgehend. Also deshalb gibt es ja die Basen. Dieses Vertrauen in den amerikanischen Schutz hat natürlich auch schon Risse bekommen, als eben Iran 2019 saudische Ölinstallationen angegriffen hat und der damalige Präsident Trump gesagt hat, na, das ist jetzt das Problem der Saudis. Da greife ich nicht ein. Das erklärt vielleicht so ein bisschen, warum es auch schwierig ist, sich jetzt hier also eindeutig zu positionieren. Die Staaten der Region haben im Vorfeld den Amerikanern untersagt, von dort aus, also von ihrem eigenen Territorium aus, Angriffe zu fliegen, weil sie eben nicht die Provokation und diese militärische Auseinandersetzung mit Iran wollten. Da gibt es gerade jetzt eben halt auch eine sehr dynamische Situation in dem Moment, wo natürlich diese Länder dann auch selbst von Iran angegriffen werden.
Schwierigkeiten, sich zu positionieren, spürt man auch hier in Europa. Die Reaktionen vieler Staats- und Regierungschefs zeugen von einem moralischen Dilemma. Sie wissen, dass dieser Krieg völkerrechtswidrig ist und sich gleichzeitig gegen ein mörderisches Regime richtet, das mit der Hamas, der Hezbollah und den Houthi-Terrororganisationen finanziert und bewaffnet hat, die eine ganze Region über im Würgegriff hatten, über Jahrzehnte ja zum Teil. Verdammen Sie diesen Krieg oder ist er gerechtfertigt?
Ich würde mich wehren, gegen also sozusagen nur diese zwei Möglichkeiten des Urteils zu haben. Also Sie haben eingangs schon gesagt, es gibt keine völkerrechtliche Grundlage für diesen Angriffskrieg jetzt. Das ist relativ eindeutig. Da kann man natürlich mit der jahrelangen, jahrzehntelangen Bedrohung Irans argumentieren, aber das sieht das Völkerrecht jetzt nicht vor. Darüber hinaus gibt es eben politische Erwägungen und da sind die Europäer jetzt relativ eindeutig in der Lage, dass sie sagen, für uns ist es wichtiger, den Krieg hier direkt in Europa, nämlich mit der Ukraine, also den Krieg Russlands gegen die Ukraine, hier Klarheit zu haben, hier die Unterstützung der Amerikaner zu haben. Wir haben Grundsatzfragen mit den Amerikanern, sei es Zoll, Wirtschaftsfragen, Digitales, wo wir mit den Amerikanern ein neues Verhältnis aushandeln müssen. Da ist ein Krieg, der begonnen wurde zwar von Amerika und Israel, aber in der Natur des Regimes der Islamischen Republik ja eine gewisse Rechtfertigung finden mag. Da ist das für uns nicht der Punkt, wo wir einen Streit mit den Amerikanern beginnen wollen, wenn eben die anderen Dinge viel drängender sind. Das ist, glaube ich, das Kalkül, was in den meisten europäischen Hauptstädten vorherrscht und wahrscheinlich auch der Hintergrund, vor dem eben Bundeskanzler Merz gerade in Washington ist.
Dann kommen wir zum Kriegsgeschehen, das ja immer komplexer zu werden scheint. Das iranische Regime hat viele Köpfe verloren. Raketen und Kamikaze-Drohnen sind aber offenbar noch da und Einheiten, die sie in hunderte Ziele in der Region lenken können. Wer schießt da eigentlich? Das iranische Militär oder die Revolutionsgarden oder beide?
Also nach allem, was wir wissen, haben die ersten Schläge genau diese militärische Führungsstruktur ja getroffen. Das heißt, es ist nicht klar, ob es im Moment eine funktionierende Kommandostruktur von ganz oben bis in die einzelnen Einheiten gibt, sondern vermutlich verlassen sich die Einheiten gerade der Revolutionsgarden auf das, was eben vor diesem Krieg begonnen oder besprochen wurde, dass man sagt, wir müssen darauf vorbereitet sein auf solche Enthauptungsschläge. Wir müssen handeln können, selbst wenn es keine direkten Anweisungen gibt. Das heißt, zu einem Gutteil sind hier vermutlich die Revolutionsgarden am Werk, die einfach Ziele in den Blick nehmen für die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel, also seien es Raketen, seien es Drohnen, die aus ihrer Sicht und auf Grundlage vorgefertigter Pläne gerechtfertigt wären. Also ein relativ autonomes Handeln, weil eben die Struktur in Teheran noch nicht wieder neu sortiert ist, gerade was die politische Führung, den obersten Führer betrifft. gibt es zwar ein Verfahren, was jetzt in den Gang gesetzt werden sollte, aber da müssen wir davon ausgehen, dass das so schnell gar nicht bewerkstelligt sein kann, sondern dass eben halt die Menschen, die im Moment noch leben, dass die eben Entscheidungen treffen. Da gehört an vorderster Front Ali Larijani dazu, der ist der Vorsitzende des Nationalen Sicherheitsrats, ein Kenner des Regimes, auch ein ehemaliger Revolutionsgardist. Das ist jemand, der dieses Regime von innen gut kennt und dass auf den sich tatsächlich im Moment viel konzentriert.
Unsere Hörerinnen und Hörer fragen sich und uns, wie viele ballistische Raketen mit großer Reichweite eigentlich noch übrig sein können, nachdem die USA und Israel ja bei den jüngsten Angriffen im Sommer 2025, also dem sogenannten 12-Tage-Krieg, bereits Stellungen, Vorräte und Produktionsstätten zerstört hatten.
Also es gibt nicht ganz exakte Schätzungen, die sind im Wesentlichen so im niedrigen Tausenderbereich, also 1500 bis 3000 Raketen standen Iran wohl noch zu Beginn zur Verfügung. Das heißt, das ist ein Arsenal, was die Revolutionsgarden und die Armee jetzt eben verschießen können. Das ist aber eben auch nichts, was nachgeliefert werden kann in der Kürze der Zeit. Das ist ein bisschen ein Spiel auf Zeit. Schafft es Israel, schaffen es die Amerikaner eben diese Raketenlager, die häufig aber auch eben unterirdisch sind, die mit Blick auf einen zu erwartenden Konflikt eben gesondert geschützt wurden. Schaffen sie es, die auszuschalten oder die Raketenabschussbasen und Ähnliches, sodass irgendwann Iran, die Islamische Republik, sich vielleicht gar nicht mehr wehren kann. Das wird man jetzt in den kommenden Tagen sehen. Oder, das ist eben beide Seiten spielen auf Zeit, schaffen es die Iraner bis dahin genügend Geschosse durchzubekommen. Also wir haben ja von den Einschlägen in Israel gehört, in einzelnen arabischen Nachbarstaaten. 5 US-Soldaten sind ums Leben gekommen. Also wenn Iran es schafft, diesen Preis zu erhöhen, sei es durch Zufallstreffer oder kleinere Schläge, dann ist es natürlich im Interesse der Islamischen Republik, hier diesen Konflikt weiter in die Region zu tragen.
Ich habe noch eine Frage. Die gezielte Ermordung des geistlichen Oberhaupts des Iran, Ali Khamenei, des Verteidigungsministers, des Generalstabschefs, des Führers der Revolutionsgarden und dutzender anderer Köpfe, das zeugt ja von erfolgreicher Geheimdienstarbeit von Israelis und Amerikanern. Wie kann es dann sein, dass so gut informierte Angreifer unter Umständen Waffenarsenale und Waffenfabriken übersehen haben und nicht so genau wissen, welche militärischen Fähigkeiten der Iran noch hat? Oder täuscht das?
Ich denke, es ist schon ein Unterschied, ob man ein bestimmtes menschliches Ziel versucht zu verfolgen, von dem man grundsätzlich immer mal einen Aufenthaltsort kannte und vermuten kann, wo er demnächst wieder auftaucht, oder ob man eben in einem großen Land versucht, sämtliche Raketenbasen zu lokalisieren. Es heißt ja auch nicht, dass dieses Wissen grundsätzlich nicht vorhanden ist. Wir müssen davon ausgehen, dass die iranischen Sicherheitskräfte zum Teil unterwandert sind von vor allem israelischen Geheimdienst, aber auch anderen, was ja alles letztlich dazu geführt hat, dass solche Informationen wie über den Aufenthaltsort von Ali Khamenei zu Beginn dieser Angriffe oder eben die tödlichen Schläge zu Beginn des Krieges im vergangenen Sommer, dass die möglich waren. Also es gibt hier schon sehr verlässliche, ganz offensichtlich, und sehr präzise Geheimdienstinformationen. Aber nochmal, die Iraner haben sich auch auf einen solchen Konflikt vorbereitet, haben vieles unterirdisch angebracht, versuchen eben auch beispielsweise durch das Handeln der iranischen Marine im Persischen Golf hier Überraschungsangriffe zu fahren. Das ist sozusagen deren Taktik, mit der sie versuchen, den amerikanisch-israelischen Angriffen etwas entgegenzusetzen.
Wenn die Flugabwehr des Iran ausgeschaltet ist und die letzten Raketen verschossen sind, wäre das Regime dann wehrlos? Wie groß sind die Truppenstärken von Militär und Revolutionsgarden?
Also das Militär ist tatsächlich der schwächere Teil. Die Revolutionsgarden sind sozusagen die Elitetruppen mit einigen hunderttausend Soldaten, aber vor allen Dingen einer Miliz, den sogenannten Basij-Milizen, die innerhalb der Bevölkerung und in den Bevölkerungszentren Ordnung aufrechterhalten. Da geht es um mehr als 1 Million Mann, die in diesen Truppen zur Verfügung sind. Die Frage ist ja tatsächlich, auf der einen Seite ist es durchaus realistisch, dass man an diesen Punkt kommt, dass das Regime sich nicht mehr wehren kann. Aber dann ist die Frage, inwiefern dann die Hoheit im eigenen Land aufrechterhalten werden kann. Und das ist dann keine Frage mehr von Raketenbeschuss seitens Iran gegen seine Angreifer, sondern das ist was von effektiver Kontrolle in der Bevölkerung. Und wenn man dort diesen Regime-Change herbeiführen will, dann führt nach aller Erkenntnis kein Weg daran vorbei, auch mit Bodentruppen in dieses Land einzumarschieren. Das ist etwas, was in der Vergangenheit immer ausgeschlossen wurde, seit, also in der jüngeren Vergangenheit, Vergangenheit, wo jetzt Präsident Trump auch nochmal angedeutet hat, er fühle sich daran nicht gebunden. Er sei mutig genug, auch diesen Schritt zu gehen. Allerdings ist das nicht der Schritt, den er dann gleichzeitig angekündigt hat, ein Krieg, der nur 4 Wochen dauern soll. Wobei eben auch 4 Wochen jetzt schon tatsächlich sehr lange erscheinen mögen. Man fragt sich, was soll eigentlich alles noch passieren? Welche Ziele könnten Israel und die USA denn überhaupt noch treffen, wenn die Gegenwehr dann irgendwann über die kommenden Tage nachlassen wird, vermutlich?
Donald Trump hatte ja dem um seine Freiheit kämpfenden Volk der Iraner zugepostet, wenn man das so sagen darf. Help is on the way. Vor 4 Wochen war das. Die blieb dann aus. Sie sagen, aus der Luft allein kann der Kampf der iranischen Bevölkerung gar nicht unterstützt werden und sie nicht geschützt werden vor der Rache des Regimes.
Also es gibt zumindest keinen Fall in der Vergangenheit, wo das funktioniert hat. Das heißt nicht, dass es nicht in aller Zukunft funktioniert. Aber ich habe Schwierigkeiten, mir ein Szenario vorzustellen, wo eben, nehmen wir den Fall, den Sie beschrieben haben, irgendwann ist die letzte Raketenbasis getroffen. Iran kann sich nicht mehr wehren. Was passiert denn dann? Dann gehen ja nicht die Menschen, die sich bis dahin Schutz gesucht haben, gehen dann auf die Straße und sagen, jetzt ist friedliche oder jetzt ist demokratische Revolution. Also sofern man nicht von außen auch die dann kommende Phase plant und unterstützt, ist zumindest der Ausgang offen. Das heißt, es ist nicht klar, welche Gruppen dann die Oberhand gewinnen, welche bewaffneten Gruppen, seien es die regulären Sicherheitskräfte, die Basij-Miliz beispielsweise eben, oder seien es aufständische Kräfte mit Unterstützung aus dem Ausland, wer dann in einem komplett zerstörten Land oder zumindest in der militärischen Infrastruktur zerstörten Land, wer dann da die Hoheit gewinnt. Und das sind vermutlich nicht diejenigen, die eben Anfang des Jahres und in den vergangenen Jahren immer wieder auf die Straße gegangen sind und für mehr Freiheit demonstriert haben, sondern das sind vermutlich diejenigen, die dann selber über Waffen verfügen und ihre eigenen Interessen verfolgen, die dann Teile des Landes unter ihre Kontrolle bringen wollen oder eben das gesamte Land.
Trump und Netanyahu haben ja die iranische Bevölkerung aufgefordert, die historische Gelegenheit zu ergreifen und sich gegen die Herrscher zu erheben, das Land zurückzuholen. Gemeint ist vermutlich ein Zeitpunkt nach Abschluss der Luftangriffe natürlich. Aber wie sich das Volk sein Land zurückholen soll, haben die beiden natürlich nicht skizziert. Haben Sie das als zynisch empfunden, diese Aufforderung?
Durchaus, aus genau den Gründen. Es ist eben sehr leicht, diesen Aufstand zu fordern, wenn man in sicherer Entfernung sitzt und wenn man eben auch ganz offensichtlich nicht bereit ist, weder Netanyahu noch Trump, diesen Schritt mit einzukalkulieren. Ich sage nicht, dass das begrüßenswert wäre, diese von außen forcierte Regime Change, aber was wir im Moment erleben, ist eine Militärkampagne mit unklaren Zielen und, sage ich mal, täglich wechselnden Zielen, die eben nicht mal erkennen lässt, dass man einen Führungswechsel hin zu einem eben idealerweise demokratischen Staat, dass man das mit bedenkt und dass man das auch mit erreichen will und dass man auch den langen Atem hat, das dann abschließend zu erreichen. Natürlich ist das Beispiel von Irak, also 2003, abschreckend, nicht nur für die Amerikaner, sondern natürlich auch für die Region selbst und für die Länder dort und die Menschen in der Region. Aber nicht einmal so weit zu denken, sondern einfach nur zu sagen, wir bombardieren euch die Herrscher weg und dann übernehmt ihr bitte. Das hat schon etwas Zynisches.
Viele richten ihre Hoffnungen auf den Sohn des 1979 gestürzten Schah, der ja ein Herrscher von Amerikas Gnaden war, wenn ich das richtig einschätze. Was halten Sie von seinem Sohn? Kann der ein Mann des Übergangs werden?
Im Moment sieht es so aus, als wäre er die einzige Person, auf die man sich irgendwie einigen könnte, übergangsweise. Er ist keiner, der in der Vergangenheit klare Pläne erarbeitet hätte, wie er sich einen demokratischen und idealerweise auch pluralistischen Iran vorstellt. Er ist keiner, der in der Vergangenheit die Opposition versucht hätte zu einen oder zu führen. Im Gegenteil, als 2022 die Frau Leben Freiheit Proteste ausbrachen, da gab es den Versuch, als Opposition zusammenzukommen, der sehr schnell zerfallen ist, unter anderem also nicht nur über sein Ego und sein Machtstreben, sondern auch der anderen beteiligten Charaktere, aber wo sehr schnell deutlich wurde, dass es eben keine Einigkeit innerhalb der Diaspora-Opposition gibt. Das zweite Problem ist die mangelnde Unterstützung im Land, dass eben zwar jetzt auch bei den Protesten im Januar immer mal wieder sein Name gerufen wurde und auch im Land Einzelne die Rückkehr des Schah-Sohns wünschen. Das ist aber keine breite Basis, auf die man sich stützen könnte, wie beispielsweise 1979, Khomeini, der im Ausland war, sich eben auf Unterstützung im Land verlassen konnte, auf religiöse Strukturen und Ähnliches. Also da ist keine Vorarbeit geleistet worden, wenn man das mal so sagen will, die das eben halt jetzt erleichtern würde. Und davon abgesehen, sozusagen, dass die iranische Opposition im Landesinneren eben auch stark zerstritten ist, dass es da Reformer gibt, dass es diejenigen gibt, die nationalistisch orientiert sind. Es gibt diejenigen, die aus der Zivilgesellschaft kommen. Es gibt aber eben halt kein klares oder zu wenig ein klares Muster, auf das man sich eben stützen könnte. Und der Sohn des Schahs ist im Moment als einziger derjenige, auf den man sich berufen kann. Das macht ihn gewissermaßen zu einer notwendigen Figur, aber nicht notwendigerweise zu einer positiven oder eben fortschrittlich und friedenbringenden Figur.
Vor diesem Hintergrund befürchten Sie, dass das Ganze auch in Chaos und Bürgerkrieg enden könnte und der Iran ein Failed State, ein gescheiterter Staat wird?
Also die Befürchtung muss man haben, denke ich. Also wenn man sich die Dinge realistisch anschaut, dass der Ausgang nicht notwendigerweise ist, dass eben eine stabile demokratische Regierung entsteht. Im Gegenteil, der Weg dahin ist im Moment nicht erkennbar und die Hauptprotagonisten lassen das auch nicht erkennen, dass das das Ziel ist. Es gibt abgestufte Szenarien, dass beispielsweise mit dem Militär oder vor allem der Revolutionsgarden ein Deal gemacht werden könnte. Das wäre eben das Beispiel Venezuela. Man lässt die Machtstrukturen mehr oder weniger intakt, aber ändert so ein bisschen den Anstrich, also ein freundlicheres Verhältnis zu Amerika und zu Israel. Das würde dann eben reichen, um zu sagen, wir haben unsere Ziele erreicht. Iran hat kein Nuklearprogramm mehr oder eben reduziert es so, wie wir das wollen. Iran bedroht die Nachbarstaaten, vor allem Israel, nicht mehr mit seinen Raketen. Aber das, was die Menschen, die auf die Straße gegangen sind, was sie sich erhofft haben, das wäre damit nicht in Wirklichkeit geworden.
Herr Adebar, ich danke Ihnen für Ihre Zeit und Ihre Expertise.
Danke Ihnen, Herr Niemann.
Für heute war es das mit unserer Ausgabe von Streitkräfte und Strategien. Die nächste Folge gibt es wie gewohnt am kommenden Freitag. Und bis dahin freuen wir uns wie immer über Anregungen, Lob und Kritik. Alles bitte per Mail an streitkräfte@ndr.de.
Ja, und apropos Schreiben, auch im Namen von Kai Küssner will ich allen Hörerinnen und Hörern danken für die vielen anerkennenden Rückmeldungen auf unsere beiden Sonderfolgen aus der Ukraine. Es gab dazu auch viele Fragen, die wir gerade nicht alle persönlich beantworten können, aber im Blick behalten. Und damit verabschieden sich Stefan Niemann
und Astrid Korall. Und an dieser Stelle haben wir heute zwei Podcast-Tipps für euch. Zum einen ist in der neuesten Folge von 11KM der Tagesschau-Podcast der BR-Journalist Clemens Fehrenkotte zu Gast. Er war viele Jahre Korrespondent in Tel Aviv und auch in Washington. Der Experte für Außen- und Sicherheitspolitik spricht mit 11KM-Host Elena Kuch über die Hintergründe des Angriffs der USA und Israel gegen den Iran. Welche Interessen verfolgen Donald Trump und Benjamin Netanyahu und warum passieren die Angriffe gerade jetzt? Den Link zu diesem Podcast schreiben wir natürlich in die Shownotes.
Wenn Sie und euch interessiert, mit welchen Gefühlen die Menschen im Iran auf den Krieg blicken und wie es der Bevölkerung dort seit Samstag geht, dann gerne mal reinhören in die neue Folge von Lost in Nahost. Auch die gibt's unter anderem in der ARD-Audiothek.
RD